Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
Folge 433. Und in dieser Woche reden wir über den zweiten Koalitionsausschuss dieser Bundesregierung, der ja doch ein bisschen anders ablief als der erste. Und hier im Studio sitzt mir gegenüber...
Ja, hallo, Jörg Münchenberg, zuständig unter anderem für Finanzen, Haushalt und Wirtschaft.
Und zugeschaltet ist...
Frank Capellan, hallo, grüße euch. Ja, ich habe mir das Ganze angeschaut in dieser Woche aus Sicht der Sozialdemokraten.
Und ich bin Katharina Hamburger. Ich habe einen besonderen Blick auf die Unionsparteien und den Kanzler. Jörg, Frank, ich habe es schon gesagt, es war ein anderer Koalitionsausschuss als der erste, der ja davon gekennzeichnet war, dass man sich ganz toll versteht und dass man besonders betont hat, wie harmonisch man zusammenarbeitet. Die Ausgangssituation war eine andere und das hat auch deutlich länger gedauert. Was war denn so euer Eindruck ganz kurz, Jörg und Frank, von diesem Koalitionsausschuss?
Ja, ich fand es überraschend einfach, dass es auch lang gedauert hat. Ne? 5 Stunden saßen die zusammen. Beim letzten Mal war es ja wirklich deutlich kürzer. Aber das war schon mit Ansage, weil es ging ja auch ums Atmosphärische. Und das war insofern ein neues Thema, weil bislang war ja alles eigentlich Harmonie und wir verstehen uns prima. Und dann war eben klar, nach dieser Debatte Stromsteuer, da gibt es viel zu besprechen.
Ja, ich war genauso überrascht. Ich war vor allen Dingen überrascht, dass es keine Einigung gegeben hat. Denn ich war davon ausgegangen, dass man die Stromsteuer auch für Privatverbraucher senken würde. Und ich halte das für fatal, dass das nun nicht geschehen ist. Da sind auch Erwartungen geweckt worden im Vorfeld, die eigentlich gezeigt hatten, ja, wir werden uns da einigen. Und jetzt schiebt man das auf die lange Bank. Also schlechter Start für Schwarz-Rot.
Schauen wir tatsächlich mal auf das, was beschlossen worden ist. Es gibt dazu ein Papier, ein dreiseitiges Papier, genau, habe ich vor mir liegen, in dem verschiedene Beschlüsse jetzt drin sind. Jörg, magst du vielleicht noch mal kurz darlegen, was so die wirklich wichtigen Hauptpunkte sind?
Genau, also ich mache es wirklich kurz. Also das erste geht sehr groß um Energiekosten und die Stromsteuer. Und die Kernbotschaft ist, wir können uns schlicht eine Absenkung der Stromsteuer für alle nicht leisten. Bislang ist ja vorgesehen, das nur für das produzierende Gewerbe, Forst und Landwirtschaft zu machen. Ursprünglich im Koalitionsvertrag hieß es, eigentlich für alle wird die gesenkt, faktisch auf null. Da heißt es eben jetzt, wir haben aufgrund der angespannten Haushaltslage können wir das nicht. Wir haben es im Blick, aber erstmal kommt das nicht. Und der zweite große Punkt, in dem es in dem Papier geht, das sind die rentenpolitischen Beschlüsse. Das sind eigentlich dann 2 Kernpunkte. Einmal geht es darum, dass das Rentenniveau bei 48% eben festgeschrieben werden soll. Das ist eine sozialdemokratische Forderung. Das soll auch schon im August beschlossen werden. Und das Goodie sozusagen an die CSU, wo Markus Söder sich offenkundig durchgesetzt hat, ist die Mütterrente. Die sollte eigentlich nach den bisherigen Erwartungen zum 01.01.2028 ausgeweitet werden. Und jetzt wird das ein Jahr vorgezogen und wenn es da technische Probleme gibt, dann wird die rückwirkend ausgezahlt. Aber insofern hat man hier schon Pflöcke eingeschlagen und auch das soll schon im August beschlossen werden. Also das sind so, würde ich mal sagen, so die 3 wichtigsten Elemente in diesem Papier.
Und wollen wir mal kurz nochmal so eine Begriffserklärungsrunde machen? Da sind so Sachen drin, die man vielleicht nochmal kurz erläutern müsste. Also es gibt die Stromsteuer, auf was zahlt man die? Dann gibt es die Gasspeicherumlage, wo sie Verbraucher und Verbraucherinnen entlastet werden sollen. Und dann ist eben nochmal dieser Punkt Mütterrente, der, muss man vielleicht auch nochmal erklären, vor allem Mütter und manche Väter auch von Kindern betrifft, die vor 1992 geboren worden sind. Es gab, weil bei denen die Erziehungsjahre nicht angerechnet worden sind. Es gibt schon eine Mütterrente, 2,5 Rentenpunkte sind das. Jetzt soll es nochmal aufgestockt werden auf tatsächlich 3 Rentenpunkte, sodass diese Eltern gleichgestellt sind mit den Eltern von Kindern, die nach 92 geboren worden sind.
Genau, vielleicht ganz kurz Zahlen noch, ist ja auch ganz interessant. Also wenn man die Stromsteuer für alle absenken würde, dann wären das nochmal Zusatzkosten von 5,4 Milliarden Euro. Das war das Problem, wo Lars Klingbeil, der Finanzminister, gesagt hat, das ist im Haushalt derzeit nicht abbildbar. Und die Mütterrente ist eben auch richtig teuer. Auch da geht es um gut 5 Milliarden, was das pro Jahr allein kostet. Wobei man fairerweise sagen muss, auch die Mütterrente und das Halteniveau bei 48% bei der Rente, das ist auch im Koalitionsvertrag so vereinbart.
Und sag mal, was ist die Gasspeicherumlage?
Genau, Gasspeicherumlage, die hat man eingeführt 2022, nachdem Russland faktisch seine Gaslieferungen eingestellt hatte. Da musste dann eine Gebietskörperschaft Gas besorgen. Das war sehr teuer, weil die Preise auch damals sehr
Klingt
hoch waren.
Klingt auch sehr
technisch. Ja, ist sehr technisch, aber um das eben nochmal zu erklären. Und diese Gasspeicherumlage, die finanziert sozusagen diese hohen Einspeicherungskosten von damals. Da ist jetzt noch ein Minus eben von 3,4 Milliarden Euro und dieses Minus wird durch den, also bislang mussten das die Kunden bezahlen, das übernimmt jetzt der Bund und das ist eben das, wovon aber vor allen Dingen natürlich Gaskunden profitieren, weil nur die zahlen natürlich auch diese Gasumlage.
Jörg, vielleicht kannst du auch nochmal erklären, warum die Sache zusätzlich in Sachen Stromsteuer zusätzlich kompliziert gemacht worden ist, weil man nämlich unterscheidet zwischen dem produzierenden Gewerbe und den restlichen kleinen Betrieben. Also das führt ja jetzt dazu, das Beispiel wird immer wieder genannt, die Bäckereien bekommen einen reduzierten Satz bei der Stromsteuer, die Autowerkstatt nicht. Wer hat sich das ausgedacht?
Also entscheidend ist, glaube ich, auch bei dieser Diskussion, dass das Bundesfinanzministerium und auch letztlich natürlich Kanzleramt auch, haben immer gesagt, von der Absenkung der Stromsteuer, so wie sie jetzt geplant ist für das produzierende Gewerbe, profitieren insgesamt 600.000 Unternehmen. Und das betrifft zum Beispiel eben solche, die eine Stromsteuer in Höhe von 250 Euro pro Jahr bezahlen müssen. Und also die Subbotschaft war immer, dass man gesagt hat, das betrifft eben auch Bäckereien mit einem hohen Stromverbrauch, Metzgereien, also auch die ganzen kleineren Handwerker. Naja, da gehen so die Interpretationen ein bisschen auseinander. Natürlich, diese 600.000 Betriebe ist eine Ansage, aber viele Mittelständler, und deswegen gab es ja auch diese scharfe Kritik aus der Wirtschaft, profitieren oder würden eben rausfallen von dieser Absenkung der Stromsteuer. Und insofern ist der Vorwurf, steht schon ein bisschen im Raum, dass das Bundesfinanzministerium sich das auch ein bisschen schön rechnet, weil unter dem Strich eben viele leer ausgehen und natürlich die Verbraucher. Da geht es eben um 2 Cent ungefähr, die man da sparen könnte, wenn man die Stromsteuer senken würde für alle. Und die gehen faktisch ja leer aus.
Lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen vor dieses Ergebnis dieses Koalitionsausschusses vom 2. Juli. Es hat sich ja schon eine Zeit lang angedeutet, dass das eben komplex werden könnte und dass das eben deutlich weniger harmonisch werden könnte als eben der erste Koalitionsausschuss. Und das liegt an einer Entscheidung des Kabinetts. Das Kabinett hat entschieden, dass man dieses Wahlversprechen, das auch sich in den Wahlprogrammen von SPD, CDU, CSU wiederfindet, aber eben auch im Koalitionsvertrag wiederfindet, nämlich dieses Wahlversprechen der Stromsteuersenkung für alle, dass man das eben nicht umsetzen will, umsetzen kann. Und dann kam ein Sturm von Empörung auf die Regierung zu. Wie habt ihr das wahrgenommen? Also ich fand total interessant, dass es in der Union plötzlich eine Phalanx gab von der Mittelstandsunion bis hin zu dem Arbeitnehmerflügel, dem Sozialflügel der Union, die beide gesagt haben, das finden wir höchst problematisch und das muss anders kommen. Und diese beiden Flügel sind sich, gerade wenn es um Wirtschaftsfragen geht, eher selten so einig.
Wobei, ich fand auch interessant, Frank, vielleicht kannst du das auch nochmal sagen, es gab schon auch kritische Stimmen aus der SPD. Natürlich war es vor allem die Union. Katharina, du hast es ja gerade gesagt, wo ich sehr deutliche Kritik kam an diesem Kabinettsbeschluss. Aber also auch aus der SPD gab es ja schon auch kritische Stimmen, oder?
Ja, natürlich. Das ist ja ein großes Thema für die Sozialdemokraten. Das hat auch eine Rolle gespielt beim SPD-Parteitag, den ich ja am vergangenen Wochenende besucht habe. Wenn man sagt, wir müssen unser Profil schärfen, wir müssen uns um die sogenannten kleinen Leute wieder kümmern, um die Familien, die auch unter hohen Stromkosten zu leiden haben, dann kann es eben nicht sein, dass man sich darauf verständigt. Und der SPD-Vorsitzende, Co-Vorsitzende und Finanzminister Lars Klingbeil hat es eben getan, dass man sich dann darauf verständigt, dass die Privatverbraucher leer ausgehen. Und wie Katharina eben schon geschildert hat, das war ja nicht nur ein Wahlversprechen, das war auch ein Versprechen des Kanzlers. In seiner ersten Regierungserklärung hat er gesagt, wir werden das machen und das ist Teil unseres Sofortprogrammes, dass eben durch die Bank auch alle Privatverbraucher entlastet werden. Nun haben die Sozialdemokraten dann aber gesagt, und deswegen war auch Lars Klingbeil stinksauer auf die Union: Wir halten die Füße still, wir tragen das jetzt mit. Ich habe mich mit dem Kanzler so verständigt, wir haben das Geld nicht. Und dann ist das offenbar, so wird es jetzt geschildert, schlecht kommuniziert worden, auch in die Reihen der Ministerpräsidenten. Da war es dann der CSU-Chef Markus Söder, der gesagt hat, ich wusste überhaupt nichts davon. Und Hendrik Wüst aus Nordrhein-Westfalen, der hat ja dann auch gekoffert gegen den SPD-Chef, gegen den Finanzminister Lars Klingbeil. Und das hat dazu geführt, dass sich die ganze Sache zusätzlich nochmal hochgeschaukelt hat.
Obwohl ja auch bemerkenswert ist, dass das nicht zwingend nur eine Sache ist zwischen Union und SPD, so wie wir das aus der Ampel kennen, ne, die eine Partei gegen die andere, sondern dass wir eine Vielzahl von Ebenen haben, die unterschiedlich darüber denken. Also Frank, du hast die Länder erwähnt, wenn ich es aber richtig sehe, sind es nicht nur die Unionsländer, die darüber sauer sind und das schwierig finden, sondern auch SPD-Länder. Also wir haben die Länder gegen den Bund. Dann haben wir auch die Fraktionen, die sich in Teilen ja eben gegen wiederum die Regierung stellen und wo man merkt, da sind auch noch andere Konfliktpotenziale. Also das ist eben nicht so der ganz klassische Konflikt, sondern da geht viel durcheinander und eben viel unterschiedliche Druckpunkte da.
Wobei ich ja interessant fand, auch in der Außendarstellung jetzt, es hieß ja, dass sich der Kanzler und der Vizekanzler, also Klingbeil und Merz, am letzten Sonntag verständigt hatten auf diese Maßnahme, Stromsteuer wird eben nicht für alle gesenkt, können wir haushalterisch nicht darstellen. Und dann gab es am Montag, vor einer Woche, eine Runde der Staatssekretäre aus allen Ministerien, und das haben alle abgesegnet, also das war eigentlich bekannt, und insofern fand ich es dann schon erstaunlich, dass dann ganz schnell ein Carsten Linnemann, der CDU-Generalsekretär, ein Jens Spahn, der Fraktionsvorsitzende, die alle haben da ja auch draufgehauen, und dann wundert mich schon, wie so werden solche elementaren Beschlüsse nicht weitergetragen an die maßgeblichen Akteure, auch gerade in der Union. Katharina?
Ja, also das finde ich auch interessant, dass das offenbar in der Union schlecht abgesprochen war und schlecht untereinander kommuniziert war, wie man denn damit umgeht. Man hat ja gemerkt, dass es danach offenbar eine Art Kommunikationslinie gibt, nach der Entscheidung des Koalitionsausschusses, weil dann hat sich ja auch ein Jens Spahn schön eingereiht. Aber wenn man es natürlich kommunikativ richtig machen möchte, dann beschließt man sowas und spricht aber mit seinen Fraktionschefs und gibt einen Sprechzettel, eine Kommunikationsvorgabe aus, mit der man auch in die Fraktion gehen kann. Ich glaube, der Druck in der Union ist einfach hoch, weil gerade bei diesem Thema Finanzen, Sparen, haben sie ja mit diesem Beschluss, die Schuldenbremse zumindest in Teilen auszuhebeln, aus den eigenen Reihen wahnsinnig Druck bekommen und viel Kritik bekommen. Und gerade Carsten Linnemann kann damit, glaube ich, nach wie vor noch nicht so richtig leben und hat so seine Probleme damit. Und jetzt nochmal dieses Versprechen dann, das zentral war auch für die Union, aufzugeben oder zumindest nach hinten zu verschieben, das hat dann eben doch für Differenzen gesorgt und ist von Seiten, würde ich sagen, des Kanzleramts in dem Fall eben schlecht weitergegeben worden.
Aber wie Jörg eben schon sagte, das sorgt natürlich auch für Ärger weiterhin bei den Sozialdemokraten. Da gab es ein Gespräch auch auf dem Parteitag mit Petra Köpping, die stellvertretende Ministerpräsidentin in Sachsen. Da hat die SPD noch 6%. Da geht es um Glaubwürdigkeit dieser Partei, der Sozialdemokraten. Sie ist mittlerweile gewählt worden zur stellvertretenden SPD-Bundesvorsitzenden. Und Petra Köpping hat am Wochenende dann gesagt, wenn wir sagen, wir senken die Strompreise, dann müssen wir sie auch senken. Punkt. Und die Leute wollen keine Schwurbelei hören, was dafür anderes kommt. Und das genau hat die Koalition dann getan. Da wurde dann auch nach dem Koalitionsausschuss gesagt, naja, wir entlasten die Bürger ja beim Netzentgelt und über die Gaspreisumlage. Aber ich glaube, sie hat's recht. Das wollen die Leute nicht hören. Da wird hängen bleiben. Sie haben wieder mal was versprochen und können es nicht einhalten.
Ich glaube, auch in der Analyse muss man faktisch noch weiter zurückgehen, weil die Verteidigungslinie lautet ja jetzt schon, dass man sagt, ja, wir haben viel in Aussicht gestellt, aber wir haben ja immer gleichzeitig gesagt, Finanzierungsvorbehalt, das heißt nur das, wo das Geld für da ist, können wir dann eben auch tatsächlich ausgeben, können wir umsetzen. Und ich glaube tatsächlich, dieser Finanzierungsvorbehalt, der ist natürlich irgendwie in der Wahrnehmung Stimmung bei vielen runtergerutscht. Das hat man unterschätzt, glaube ich, dass die Leute, die Erwartungshaltung jetzt schon war, das kommt. Zumal ja auch man, glaube ich, der Eindruck da ist, durch das Sondervermögen und Aufweichung der Schuldenbremse wird das Land mit Geld geflutet. Also Geld spielt keine Rolle mehr. Das war ja auch ein Vorwurf dann bei der Vorlage des Haushalts 2025. Das ist, glaube ich, der eine Punkt. Und der andere Punkt, genau, dass man einfach auch, glaube ich, zu viel versprochen hat in diesem Koalitionsvertrag. Dass man einfach eine riesige Latte von teuren Projekten da aufgezählt hat. Und jetzt ist natürlich so, jetzt gibt es sozusagen ein grausames Erwachen, dass die Koalition muss priorisieren. Und da kann man natürlich schon fragen, ist eine Mütterrente, von der natürlich, wo Markus Söder sagt, das ist verdient, das ist gerecht, das müssen wir machen, wo aber nur ein kleiner Teil der Gesellschaft profitiert und der Großteil, die Stromsteuer, die ja alle entlastet hätte, die fallen hinten runter.
Und ich glaube, das ist so dieses Problem, dass man, also das ist so ein bisschen das Ampelproblem, ne? Also was priorisiert man bei einer schlechten Haushaltslage? Weil, Jörg, das ist angesprochen, eben dieses Sondervermögen, das man hat, ja für sowas nicht eben gedacht ist, sondern für Investitionen gedacht ist, für zusätzliche Investitionen gedacht ist. Und ich finde, dass das jetzt eigentlich eine Aufgabe des Kanzlers und des Vizekanzlers gewesen wäre, dass deutlich besser nochmal zu managen. Und wir haben einen Friedrich Merz in den letzten Wochen erlebt, der sehr viel in der Außenpolitik unterwegs war und sich das sichtlich wohl gefühlt hat und jetzt so in die Realität der Innenpolitik gekommen ist und jetzt schon gucken muss, wie er seine Koalition zusammenhält und auch dafür sorgt, dass das nicht, wenn man es in der Koalition zusammenkriegt, möglicherweise im Parlament, in den Fraktionen dann wieder aufbricht. Die Gefahr sehe ich nämlich schon auch noch, dass das wieder aufbricht und dass dann gerade eben der Streit um solche Priorisierungsfragen da weitergetragen wird. Eben weil zum Beispiel dieses Instrument der Mütterrente, aber auch die Senkung der Gastrosteuer, das sind alles Dinge, die die CSU durchgedrückt hat und über die man ja auch Finanzierungsvorbehalt schreiben könnte, was aber offenbar überhaupt nicht passiert.
Wobei ich mir ja manchmal schon die Frage stelle, wie schafft es ein Markus Söder, diese Punkte also durchzudrücken? Was macht der besser, geschickter als die anderen?
Das ist ja etwas, was nicht nur Markus Söder gut kann, sondern was der CSU insgesamt ganz gut liegt. Also das haben wir ja bei der Pkw-Maut auch erlebt. Wollte auch keiner haben. Auch die Mütterrente 1 und Mütterrente 2 wollte auch niemand haben von den anderen Koalitionspartnern. Und trotzdem ist das alles gekommen. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass die CSU schon mehrfach bewiesen hat, dass wenn sie etwas nicht bekommt, dass sie sehr, sehr laut werden kann und dass sie sehr viel Trouble in eine Koalition hineintragen kann. Und man muss auch sagen, dass Markus Söder sich bei vielem anderen in den vergangenen Wochen doch sehr konsiliant und sehr loyal verhalten hat. Also beispielsweise, wenn
keine Selbstverständlichkeit.
Ja, nee, würde ich jetzt auch nicht zwingend sagen. Also als es um die Frage ging, wie viel Geld kriegen eigentlich die Länder für die Steuersenkungen, die der Bund vorhat, da gab es einen großen Aufschrei bei Hendrik Wüst, auch bei SPD-Ländern. Aber Markus Söder war derjenige, der sich total zurückgehalten hat und eher gesagt hat, jetzt na, haltet mal den Ball flach, muss alles gar nicht so weit tragen. Also das spielt vielleicht auch nochmal mit rein. Aber die Frage muss man sich natürlich schon stellen, ist das richtig priorisiert oder könnte man es nicht anders lösen? Die Mütterrente kommt ja jetzt auch noch früher als die Rentenversicherung sagt, dass es geht und wird möglicherweise auch noch rückwirkend ausgezahlt. Also ich verstehe auch irgendwie, dass es das große Sozialprojekt der CSU ist, die ja das S auch noch im Namen hat und dass sich natürlich dann möglicherweise auch andere auf die Fahne schreiben können. Es wird auch immer gesagt, ja, in Berlin in der Blase versteht man das einfach noch nicht. Wenn man rausgeht, dann ist es völlig klar, dass die Leute das wollen und dass sie das für eine Gerechtigkeitssache auch halten, ist es ja auch ein Stück weit, aber es ist halt auch ein Stück weit Gießkanne, weil wirklich nur ein Teil von den Leuten, die es bekommen, davon profitiert. Ich frage mich eher, weiß nicht, wie ihr das seht, ob man diese Gastro-Steuersenkung nicht nochmal in Frage hätte stellen können.
Ja, ich würde gerne nochmal bei der Mütterrente bleiben, denn ich glaube, da zeigt sich zugespitzt gesagt, dass die SPD da gewissermaßen erpressbar ist. Denn die Sozialdemokraten haben zähneknirschend gesagt, wir halten das für völlig falsch. Die Rentnerinnen sind es ja überwiegend, die das betrifft. Die brauchen in der überwiegenden Zahl dieses wenige Geld, 20 Euro mehr. Das sind ja so die Größenordnungen, die da genannt werden. Die brauchen das überhaupt nicht. Aber die SPD hat es mitgetragen, weil man im Gegenzug eben das Rentenniveau bei 48% stabilisieren will. Auch das ein Wahlversprechen der SPD. Und da war eben das, was du gerade gesagt hast, Katharina, dass die Sorge groß war, die CSU könnte das in Frage stellen, das Fass wollte man nicht aufmachen. Und jetzt in der aktuellen Debatte kam auch noch das Thema Bürgergeld, verschärfte Sanktionen hinzu.
Was interessanterweise ja nicht
da
im Papier
wieder
steht,
gesagt
ne?
hat, da können wir vieles holen. Und viel mehr, als die Sozialdemokraten zu geben bereit sind.
Aber das war tatsächlich eben auch mein Eindruck. Das ist dieser Koalitionsausschuss. Gut, ich meine, Bärbel Baas, die Sozialministerin, hat ja den Gesetzentwurf jetzt, der ja schon die Teile Mütterrente und Haltelinie bei der Rente bei 48% hat sie auch schon verschickt. Also insofern, da sind ja die Vorarbeiten auch schon geleistet worden. Aber das war halt sozusagen nochmal die Bekräftigung. Und mein Eindruck war schon, das ist ein klassischer Kuhhandel. Mütterrente gegen Haltelinie 48%. Und was ich aber auch nochmal erstaunlich fand, wir reden bei der Stromsteuer ja über 5,4 Milliarden Euro. Und es gab ja im Vorfeld auch dieses Koalitionsausschusses schon Überlegungen, was für Möglichkeiten gäbe es denn? Wo können wir ansetzen, dass wir die doch noch irgendwie zusammenkratzen? Man hätte es ja zum Beispiel staffeln können, dass man die Absenkung der Stromsteuer für alle dann eben zeitlich auf der Zeitachse verschiebt. Oder man hätte die Mütterrente eben erst zum 01.01.2028 einführen können. Oder, Katharina, du hast eben gerade gesagt, Gastrosteuer. Kann man ja auch zeitlich alles verschieben. Also es hätte Drehschrauben gegeben. Und das finde ich natürlich dann auch nochmal schon interessant und sagt ja auch was aus über den Zustand der Koalition, dass man scheinbar da nicht in der Lage war, irgendwie so zu drehen, dass man diese 5,4 Milliarden, obwohl die öffentliche Empörung so groß war und auch innerhalb der Fraktionen, dass man das irgendwie vom Tisch bekommt.
Frank, wenn du das mal mit der Ampel vergleichst, du hast das ja als SPD-Beobachter die letzten 3,5 Jahre intensiv mitbegleitet. Hast du das Gefühl, diese Koalition ist besser aufgestellt, Probleme zu lösen? Oder ist die Gefahr da, dass man sich auch auf so einen Ampelweg begibt?
Also die Gefahr sehe ich massiv. Also das halte ich ja, hatte ich ja eingangs schon gesagt, für fatal. Es geht ja bei der Stromsteuer jetzt gar nicht mal so sehr um die absoluten Zahlen, was da ankommt beim privaten Verbraucher. Es geht um die Glaubwürdigkeit dieser Koalition. Und der Konstruktionsfehler des Koalitionsvertrages, das haben wir ja schon angedeutet, ist eben die Geschichte, dass man alles unter Finanzierungsvorbehalt stellt. Das versteht kein Mensch. Du kannst nicht den Menschen das Blaue vom Himmel versprechen, was du alles machen willst und sagst dann, aber wir können es nicht bezahlen und die Mütterrente kann man auf einmal bezahlen und die Gastrosteuer und die Subvention des Agrardiesels kann ich auch bezahlen. Das sorgt, glaube ich, für Frust bei den Menschen und das kann dann auch schnell dazu führen, dass wieder der Eindruck steht, die werden sich nicht einig, die streiten sich nur und sie haben jetzt eben schon wieder ein Versprechen gebrochen. Das ist, glaube ich, die ganz große Gefahr, dass man da wieder so ähnlich landet wie die Ampel.
Was ich allerdings, muss ich was sagen, positiv finde, ist, dass man etwas beschlossen hat und dann zwar darüber diskutiert hat und es gab diverse kritische Stimmen, aber dass man doch am Ende bei dem Weg, auf den sich Merz und Klingbeil geeinigt haben, geblieben ist. Also es scheint zumindest zwischen diesen beiden, wenn es um eine gewisse Linie geht, ganz gut zu funktionieren. Mhm. Und das hatten wir so bei der Ampel, würde ich sagen, nicht. Da gab es ja dann eben aus Fraktionen, wir erinnern uns an das Heizungsgesetz, wo die FDP plötzlich angefangen hat, dagegen zu schießen aus der Fraktion. Dann hat man es erst gar nicht ins parlamentarische Verfahren gegeben. Also da ist sehr viel mehr durcheinander gelaufen.
Wobei ich würde gerne sozusagen eine kleine Einschränkung machen beim Vergleich jetzt der jetzigen schwarz-roten Koalition mit der Ampel. Was die jetzige Koalition einfach hat, ist Geld im Überfluss trotzdem. Das müssen wir einfach sehen. Ich meine, die machen enorme Schulden durch die Aufweichung der Schuldenbremse für den ganzen Bereich Verteidigung, Sicherheit. Wir haben ein 500 Milliarden Euro schweres Sondervermögen. Das sind also ganz andere Vorbedingungen. Ich meine, die Ampel ist am Geld zerbrochen. Und spätestens dann, als dieses Urteil kam aus Karlsruhe, damals, wir erinnern uns, mit den 60 Milliarden, die man nicht verschieben durfte, das war sozusagen der Anfang vom Ende, weil man dann auch nicht gemerkt hat, wir müssen diesen Koalitionsvertrag vollkommen neu auflegen. Wo ich schon Parallelen auch ziehen würde, ist jetzt so ein bisschen so die Stimmung. Und ich finde, das ist auch gerade für diese Koalition schon sehr gefährlich, weil man hat es ja schon geschafft, und das ist auch was Positives, dass man jetzt durch diesen, ja, man hat ja viel aufs Gleis jetzt schon mal geschoben mit dem Investitionsbooster zum Beispiel. Der Haushalt 25 ist im Kabinett beschlossen. Und das spiegelt sich ja auch schon wieder in den Prognosen jetzt für die Wirtschaftsentwicklung. Also ich sag mal so, da ist so eine Verhalten, vorsichtige Grundstimmung im Land und dann plötzlich krätscht man jetzt rein mit so einer Debatte, lässt die laufen, unterschätzt das auch ein Stück weit und das ist natürlich schon auch gefährlich, weil damit könnte man dieses zarte Pflänzchen auch schon so ganz schnell wieder zertreten.
Zumal das ja nicht das einzige Thema ist, bei dem möglicherweise gestritten wird. Also diese Geldfrage wird immer wieder kommen und das ist ja auch schon, als der Koalitionsvertrag unterschrieben worden ist, von vielen Seiten angemerkt worden, dass gerade dieser Finanzierungsvorbehalt, der irgendwo auf Seite, weiß ich nicht, 51 oder so steht, das gaukelt schon irgendwie erstmal vor, zumindest dass so ein Koalitionsvertrag steht, es geht alles, aber am Ende geht doch nicht alles. Also es war schon von vornherein klar, dass das zu Problemen führen könnte. Plus dann gibt es ja noch so Themen eben wie Bürgergeld, das jetzt hier in diesem Koalitionsausschuss offensichtlich nicht besprochen worden ist, wo es ja nicht nur um Einsparungen geht, sondern um eine grundsätzliche Herangehensweise, auch um die Frage, wie schnell kommt diese Reform des Bürgergeldes, dass er dann auch nicht mehr so heißen soll.
Grundsicherung, genau.
Genau, Grundsicherung dann. Da hätte ja die Union doch gern mehr Tempo und die SPD, Bärbel Baas, sagt, so schnell geht das jetzt auch nicht, bis wir das umsetzen können. Dann sehe ich auch noch den Riesenbrocken Migration. Also das dürfen wir auch nicht unterschätzen. Die lassen dem Dobrindt jetzt sehr viel durchgehen, was er gerade macht, an Zurückweisungen an der Grenze, mit den Taliban reden. Aber ich glaube, dass das schon nochmal gerade in den Fraktionen zu Streit führen kann. Und dann ist es echt eine Frage, wie geht ein Bundeskanzler Merz damit um? Lässt er das wie ein Scholz vor sich hinlaufen, bis es dann endgültig eskaliert und schreitet erst dann ein oder schafft erst vorher Dinge abzuwägen?
Und du, Frank, du hattest ja mit Bärbel Baas gesprochen im Interview der Woche und da hat sie dir ja in Sachen Bürgergeld ja schon sehr klare Ansagen auch gemacht.
Ja, da hat sie ganz deutlich gesagt, wir können da im Prinzip gar nicht sparen mit Blick auf verschärfte Sanktionen, weil uns da einmal zum einen die Hände gebunden sind durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes, also dass die Leute nur in ganz großen Ausnahmefällen komplett auf Null setzen kannst. Sie hat auch gesagt, die Totalverweigerer sind nicht das große Problem, wenn man sich die Zahlen anschaut. Und aus dem Finanzministerium allerdings wurden dann Zahlen genannt, die in Richtung, hilf mir, 4,5 genau, Milliarden gingen, die man zumindest in den kommenden Jahren würde sparen können. Andrea Nahles, die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, die hat dann gestern gesagt, ja, das könnte man hinbekommen, dass man im kommenden Jahr etwa beim Bürgergeld 1,5 Milliarden Euro einspart, aber nicht durch verschärfte Sanktionen, sondern dadurch, dass man etwa 100.000 Menschen, diese Größenordnung hat sie genannt, wieder in Lohn und Brot bringt. Also das wäre ja sowieso das große Ziel, das man haben müsste, dass man die Leute aus der Grundsicherung eben wieder rausbringt. Aber ob und wie das gelingen soll, ist halt die große Frage. Beim Thema Sanktionen, da ist mit den Sozialdemokraten nicht viel zu machen. Das ist auch auf dem Parteitag wieder deutlich geworden.
Also insofern, ich sehe das auch so wie du, Katharina. Und Frank hat es ja auch gesagt, also da ist schon auch noch viel Konfliktpotenzial. Und die Frage, wenn man vielleicht mal so ein bisschen nach vorne schaut, ist jetzt, was für Konsequenzen werden da gezogen? Also auch, wir hatten jetzt diesen Koalitionsausschuss, wo es ja eben auch viel ums Atmosphärische nochmal ging, wo man plötzlich gemerkt hat, hoppla, und wir müssen auch die Kommunikation ein bisschen verbessern. Ja, aber was folgt denn jetzt daraus?
Gute Frage. Also ich glaube, dass tatsächlich das schon auch so ein bisschen heilsamer Schock war, dass das so kurzzeitig so eskaliert ist. Und dass man sich fürs nächste Mal, wenn man wieder sowas plant, vielleicht eine bessere Kommunikation vornimmt, die man ja dann eben danach erst hatte, deutlich stärker auch einbindet, gerade was Fraktionen, was Länder betrifft. Ich glaube, es ist auch vielleicht ein bisschen unterschätzt worden, wie gerade die Länder auftreten, gerade in Hendrik Wüst auftritt, die aber aufgrund der, würde ich sagen, nicht so dollen Ergebnisse ihrer Parteien schon auch wissen, dass sie eine sehr starke Stellung haben, weil diese Koalition einfach auch nicht so groß ist. Und die auch wissen, dass sie an vielen Stellen auf dem Bundesrat angewiesen sind. Also Ich glaube, man muss sich da wirklich nochmal eine gute Strategie überlegen, Kommunikationsstrategie fürs nächste Mal, um dann eben einen, es muss ja kein harmonischer Koalitionsausschuss sein. Ich finde, eine Koalition darf sich auch streiten, eine Koalition darf auch Dissense haben, aber wenn man nicht will, dass es wird wie in der Ampel, dann muss man auch gucken, dass Kompromisse akzeptiert werden und man damit arbeiten kann.
Aber das ist eben die große Frage, ob sie wirklich akzeptiert werden. Also wir erleben das ja jetzt heute, dass sich Daniel Günther, Christdemokrat, Ministerpräsident in Schleswig-Holstein, bereits wieder zu Wort meldet und sagt, das gefällt mir gar nicht, dass die Senkung der Stromsteuer für Privatverbraucher nicht kommt. Das ist eine eigenartige Prioritätensetzung, was die Koalition in Berlin da macht. Und Hendrik Wüst wiederum hat auch erneut Kritik am Finanzminister, an Lars Klingbeil geübt. Günther hat ihn dann in Schutz genommen, Klingbeil, gegen die Kritik des eigenen Parteifreundes. Also daran merkt man, die Debatte ist nicht beendet. Also da geht der Unmut, da geht die Diskussion darüber, der Unmut ist groß, die Debatte geht weiter.
Und Frank, vielleicht an dich noch die Frage, noch ein Faktor. Die Union hat ja die letzte Legislaturperiode auch viel damit zugebracht, sich selber irgendwie wieder aufzurichten. Gerade die CDU sich ein neues Grundsatzprogramm gegeben, irgendwie versucht, Gräben innerhalb der Partei zu schließen. Würde ich sagen, oberflächlich ist es gelungen. Wenn man tiefer gräbt, vielleicht nicht so gut. Bei der SPD steht man da ja jetzt eigentlich erst kurz davor. Du hast den Parteitag erwähnt mit diesem wirklich desaströsen Ergebnis für den Vizekanzler, der ja eigentlich eine tragende Person in dieser Regierung ist. Und dann eben auch diversen Konflikten, die es da gab, also sei es um Rüstungsfragen, sei es eben auch dann um Migration, um Bürgergeld. Also ist das möglicherweise auch nochmal so ein Instabilitätsfaktor für diese Koalition?
Ja, absolut. Und das wird ja wohl auch mit Sorge gesehen, auch beim Bundeskanzler, der sich ja da anderes gewünscht hätte, der ja auch in einem Interview gesagt hatte, ja, ich wünsche mir schon, dass die SPD über 20% kommt. Das hörte sich ein bisschen gönnerhaft an, weil er gesagt hat, ja, solange die Union über 30% ist. Aber er merkt natürlich, Friedrich Merz merkt auch, dass er da einen Vizekanzler braucht an seiner Seite, der auch die Rückendeckung der Partei hat. Und das ist natürlich durch dieses katastrophale Wahlergebnis, 64,9%, haben wir noch nie gehabt, dass ein SPD-Chef so schwach ins Amt wiedergewählt wurde. Das ist da so ein bisschen ins Wanken geraten. Und das zeigt sich jetzt eben auch bei dieser Diskussion, wo es eben auch das Rumoren in der SPD gibt. Wenn ich jetzt auch denke an den Mindestlohn, wo die SPD ja auch ein Versprechen nicht erfüllen kann, dass er eben angehoben wird, wie man immer wieder gesagt hatte, zum Januar nächsten Jahres auf 15 Euro. Auch da bleibt man weiter hinter. Jetzt die Geschichte mit der Stromsteuer. Dann wird eben Klingbeil, und deswegen war er ja auch so sauer, zeitgleich dann gewissermaßen auch noch angegriffen von Unionsministerpräsidenten. Also das bringt so die Ruhe in der Koalition, die Statik da doch schon so ein bisschen ins Wanken.
Also ich frage mich ja auch, ob dieser Koalitionsvertrag irgendwie Union und SPD nicht schon ein bisschen auch wie so ein Mühlstein jetzt um den Hals hängt, weil ich meine, da hat man nun mal teure Projekte reingeschrieben, die vor allem die CSU durchgesetzt hat. Katharina, du hast vorhin schon erwähnt, die Gastrosteuer, wo ja auch viele Fachleute einfach sagen, die bringt für die Konjunktur überhaupt nichts, kostet trotzdem viel Geld, oder Absenkung Agrardiesel, auch nochmal die Steuerbefreiung für die Landwirte, auch das, der volkswirtschaftliche Nutzen ist relativ gering, kostet aber auch wahnsinnig viel Geld, und diese ganzen, ich sag mal, Klientelgeschenke, ich spitze es jetzt mal zu, die ja vor allem die CSU durchsetzen konnte, die werden natürlich immer auch wieder für Diskussionen sorgen. Und das bleibt ja erhalten. Und die sind natürlich im Haushalt längst eingepreist, auch in der mittelfristigen Finanzplanung, natürlich berücksichtigt, weil man auch gerade bei Lars Klingbeil sagt, natürlich halten wir uns an den Koalitionsvertrag. Aber da stummert in meinen Augen auch wirklich rein fachlich, sachlich unglaubliches Konfliktpotenzial, mit dem sich die Koalition dann immer wieder beschäftigen muss, wenn sie an anderer Stelle einfach sehen muss, dass der Haushalt doch eben auch nicht so viel hergibt, wie man sich das wünscht.
Es ist auch interessant, dass es ja auch mal Überlegungen gab, gerade aus der Union heraus, so einen Koalitionsvertrag mal anders aufzusetzen. Also eben keinen klassischen Koalitionsvertrag zu machen, wie man den seit jetzt, nicht schon immer, aber seit ein paar Jahrzehnten jetzt hat, sondern dass man eher große Leitlinien formuliert oder dass man den erstmal für ein Jahr macht, welche Projekte man unbedingt haben will und dann nochmal guckt. Das alles hat man ja am Ende wahrscheinlich aus auch Zeitgründen eben dann doch nicht gemacht, sondern dann viel reingeschrieben und sich dann irgendwo noch diese Zeile reingemogelt unter Finanzierungsvorbehalt. Also das war bei der Ampel ja auch irgendwie so ein Ding, dass man gesagt hat, der Koalitionsvertrag, den hätte man eigentlich in der Legislatur nochmal komplett neu schreiben müssen. Aber man hängt sich dann ja dann doch an diesen einzelnen Punkten, die da drin stehen, auf und sagt, das haben wir jetzt aufgeschrieben. Das muss jetzt kommen und eben gerade die CSU mit ihren Projekten, die ja auch, das muss man ja sagen, das sind ja auch sehr einfach erklärbare Dinge. Das sind ja Sachen, die man sehr gut in einem Bierzelt bei den Menschen erzählen kann und sagen kann, da die Mütterrente, wir tun was für die älteren Frauen, das ist eben auch unser großes Sozialprojekt, die Gastrosteuersenkung, da können dann die Leute wieder ins Wirtshaus gehen. Ich glaube, dass wenig ankommen wird von dem, was die Gastrosteuersenkung bringt bei den tatsächlich Verbrauchern und Verbraucherinnen. Ob man das überhaupt merkt, weiß ich nicht. Und es heißt doch, dass vor allem die Großkonzerne davon profitieren. Aber es klingt erstmal gut. Mhm. Und deswegen, glaube ich, besteht man wirklich darauf, auch wenn man weiß, dass ein Olaf Scholz das ja auch immer versprochen hat und dann nicht gemacht hat, Gastrosteuersenkung beispielsweise, und da ist gerade die CSU drauf rumgeritten. Also da will man jetzt auch keine offene Flanke bieten. Aber mit dem Koalitionsvertrag,
ja, man hat, weil du das angesprochen hast, Katharina, den Koalitionsvertrag, man hat ja auch bis hin in die Formulierungen da feine Unterschiede gemacht. Da haben wir ja auch Koalitionsvertragssemantik geübt gewissermaßen. Da steht dann drin, wir wollen dies und das tun und an anderer Stelle, wir werden. Und mit Blick auf die Stromsteuer, da sind wir wieder beim Thema, steht eben drin, wir werden die Stromsteuer senken, auch für alle, für die privaten Verbraucher. Und das bekräftigt dann ein Bundeskanzler in seiner Regierungserklärung noch. Und 6 Wochen später soll es nicht mehr wahr sein. Also das ist, glaube ich, das allergrößte Kommunikationsproblem, weil da immer von gesprochen wird seitens des Bundeskanzlers, was wir da haben, dass man da eben nicht hält, was man versprochen hat.
Wir waren ja vorhin auch bei dem Punkt, gerade auch, welche Konsequenzen zieht vielleicht jetzt die Koalition aus diesem Debakel, sage ich jetzt mal, um die Stromsteuer. Nun, Katharina, du hattest es, glaube ich, gesagt, hat der Merz von sich aus sich selber als Außenkanzler bezeichnet. Also die Außenpolitik ist sozusagen seine erste Priorität. Könnte das vielleicht auch eine Konsequenz sein, dass Friedrich Merz jetzt auch sagt, hoppla, ich kann das innenpolitisch eben nicht so laufen lassen, weil da dann doch eben einiges knallen kann?
Also ich glaube, es hat ihn schon nochmal das vor Augen geführt, welches Konfliktpotenzial auch innenpolitisch eben da ist, nochmal sehr, sehr deutlich gemacht, und dass es ein Fehler ist, Dinge eben vielleicht so laufen zu lassen, sondern Dinge vorher auch abgeklärt werden müssen. Ich glaube aber dennoch nicht, dass er dieses Außenpolitische deswegen nach unten priorisiert, weil wir ja außenpolitisch, geopolitisch ja auch eine extrem schwierige Lage haben und weil es für Friedrich Merz auch ein Ziel ist, Deutschland gerade auf europäischer Ebene wieder zu einem gewichtigen, verlässlichen Partner zu machen, der aus seiner, also das Deutschland aus seiner Sicht in der Vergangenheit nicht war, kann man drüber streiten. Aus Unionssicht ist es der Fall. Und eben auch auf der großen Weltbühne wieder eine größere Rolle zu spielen, mehr Einfluss auf diplomatischer Ebene zu haben, gutes Verhältnis mit dem amerikanischen Präsidenten. Er ist ja auch ein Transatlantiker. Also, dass das wird für ihn weiterhin eine Rolle spielen. Und da werden wir ihn auch sehen. Und das merkt man auch, dass das für ihn einfach, der fühlt sich da einfach sichtlich wohl in dieser Rolle. Aber das hat jetzt gezeigt, er darf das Innenpolitische auch nicht vernachlässigen. Und wenn
die Niederungen der Innenpolitik.
Exakt, ja. Aber wenn es innenpolitisch nicht läuft, läuft es halt außenpolitisch auch nicht. Ja? Es hängt ja doch alles zusammen. Wenn die Wirtschaft hier nicht läuft oder wenn es irgendwie zu Konflikten in der Koalition kommt, dann kann man das Außenpolitische auch nicht zurückgewinnen. Gerade eben Vertrauensverlust in der Politik. Ich glaube, da hat er viel gut gemacht durch das außenpolitische Auftreten. Seine Beliebtheitswerte sind ja nach oben gegangen. Aber das kann sich natürlich auch schnell wieder ändern, wenn es innenpolitisch nicht läuft und da viel Streiter ist und die Menschen merken, dieser Koalition, der kann man jetzt auch nicht mehr zutrauen als der vorherigen Koalition, die sind ja vielleicht doch nicht besser, jetzt mal ganz platt ausgedrückt. Vielleicht muss er auch gucken, wie er Dinge besser delegieren kann. Wie kann man vielleicht mit einem Kanzleramtsminister frei, das vielleicht nochmal besser koordinieren, vorbereiten. Das sind alles Dinge, die man sich jetzt als Frage stellen muss.
Wobei es ja heißt, also im Finanzministerium macht ja der Böning den Kontakt zum Kanzleramt, der Staatssekretär. Und da sagt man zum Beispiel, dieses Scharnier funktioniert eigentlich sehr gut. Also zwischen Böning und Frey, die tauschen sich gut aus, die reden oft miteinander. Also dieser und auch Klingbeil und Merz heißt es ja auch, haben wir vorhin, glaube ich, auch schon mal angesprochen kurz. Also das sind eigentlich schon so Ebenen, die gut funktionieren, ja, aber es reicht natürlich nicht aus.
Es muss halt auch die Ebene zu den Ländern funktionieren, es muss die Ebene zu den Fraktionen funktionieren, das alles muss irgendwie klappen.
Vielleicht auch, um ein letztes noch reinzuwerfen, der Zollstreit ist ja auch nicht gelöst. 9. Juli ist da das Stichdatum und das ist ja für Deutschland eine ganz wichtige Entscheidung. Wie geht es da weiter? Weil da auch natürlich die Gefahr besteht, wenn das weiter eskalieren sollte, dann kriegt eben gerade das Exportland Deutschland ja massive Probleme. Und das könnte ja auch diese ganzen schönen Vorhaben, dann könnten alle zu Staub zerfallen oder könnten verpuffen. Das ist der bessere Ausdruck, wenn da aus den USA knallharte Vorgaben geben in Sachen Zollhöhe. Also auch das wird was sein, was vielleicht den Außenkanzler natürlich dann auch beschäftigt, aber was natürlich auch für Deutschland enorm wichtig ist.
Ja, das auf jeden Fall. Und innenpolitisch haben wir ja auch schon die möglichen Konfliktfelder aufgezählt, die auf diese Koalition noch zukommen könnten. An dieser Stelle sagen wir danke fürs Zuhören. Freuen uns über Rückmeldungen unter politikpodcast@deutschlandfunk.de. Gerne auch als Sprachnachricht oder als Textnachricht über Signal WhatsApp unter 0160 91 30 7007. Und ganz herzlicher Dank geht noch an die Redaktion Moritz Metz und unseren Techniker Carsten Püschel, der hier alles toll gefahren hat und uns technisch gut betreut hat. Dann sagen wir tschüss an dieser Stelle.
Ciao.
Tschüss.
Was ist denn das für ein Hund?
Ah, echt. Hört man das, ja?
Frank, ist das bei dir?
Ja, klar.
Ja, yeah, ist mein Hund.